Und zurück. Guten Morgen. Kleine Wiederholung. Schaffen wir es, die diffuse Energie zu bündeln, indem wir sie kanalisieren, dann wird sie stark und zentriert. Wie ein Strom, der unser gesamtes Leben erfassen und bewegen kann. Jeder Mensch ist ein Kraftwerk. Die meisten lassen die Reaktoren brach liegen und begnügen sich damit, den Garten davor zu bestellen. Dabei haben wir alles, was wir brauchen, bereits in uns und können es dort entfesseln. Marc Aurel fand sogar eine moralische Dimension in seinem Inneren und empfahl jedem, auf der Suche nach dem guten, richtigen Leben, vor allem in sich selbst zu suchen. Richte dich auf dein Inneres. Dort findest du die Quelle des Guten, die nie versiegt, wenn du nur immer nachgräbst. Er war Vertreter der Stoa, wie Lucius Annaeus Seneca, und wie jeder Stoiker davon überzeugt, dass alle Stärke, Stabilität und Sicherheit bereits im Menschen vorhanden ist und nur erkannt und freigelegt werden müsse. Die Außenwelt sei unsicher, verwirrt und schwach. Man dürfe sich nicht auf sie verlassen, sondern solle möglichst unabhängig von ihr und ihren Wirrungen leben. Wäre ich vernünftig, dürfte ich keinen Stoiker zu Wort kommen lassen, denn sie schworen auf die Vernunft als einzig maßgebliche Instanz. Sie allein könne es dem Menschen erlauben, sich über die irdischen Irrungen zu erheben und stabil zu leben, selbst wenn um ihn herum alles zusammenbricht. Zudem missachteten sie den Körper, sahen ihn nur als Gefäß und Werkzeug des Geistes. Doch viel Weisheit steckt in ihren Worten, die sie sicher nicht nur der Vernunft zu verdanken hatten. Auch waren sie Meister der Selbstbeherrschung und siegten über die Leidenschaften. Wir können viel von ihnen lernen. Der Hund, den sie bereits vor 2000 Jahren an die Leine legten, lebt auch in uns. Körperlich sind wir weiter, oder schon mal einen Stoiker mit Waschbrettbauch gesehen. Es waren meist ausgemergelte Gestalten, die sich vom Trieb des Lebens entsagten. Vielleicht waren sie auch nur deswegen so vernünftig. Ob sie das Leben wohl liebten? Zumindest lebten sie kaum die Liebe und schon gar nicht das Spielerische. Wir könnten uns Seneca als einen trockenen, aber verdammt weisen Menschen vorstellen. Tatsächlich war er viel mehr als nur vernünftig. Tief in sich drin war er leidenschaftlich und getrieben. Er vermochte diese Kraft nur derartig gut zu kultivieren, dass ihm ihr Ursprung nicht in den Sinn kam. Am Ende, von der Gemütsruhe, schreibt er: Nur der stark erregte Geist vermag etwas überragend Großes auszusprechen. Blickt er verächtlich herab auf das Gewöhnliche und Alltägliche und erhebt er sich in begeistertem Aufschwung zu größerer Höhe, dann erst künden seine Lippen Größeres als ein sterblicher Mund. Nichts Erhabenes und auf der Höhe Thronendes kann er erreichen, solange er bei sich selbst ist. Losreißen muss er sich von der nüchternen Gewohnheit, sich aufschwingen und in die Zügel knirschen, den Lenker, die Vernunft, mit sich fortreißen und ihn dahin bringen, wohin er auf eigene Faust sich nie getraut hätte zu gelangen. Wer solch einen Rausch an das Ende eines Textes über die Gemütsruhe setzt, der ist sicher nicht von reiner Vernunft. Ich kenne Seneca, habe ihn studiert, übersetzt und verschiedene Übersetzungen gelesen. Immer und immer wieder. In über 2000 Jahren Philosophie ist mir kaum jemand über die Großhirnrinde getapert, der dermaßen zum hohen, erhabenen, selbstbeherrschten und unabhängigen getrieben gewesen wäre wie Seneca. Darin gleicht er Nietzsche. Obwohl er sich selbst als kühlen, nüchternen Vernunftmenschen gab. Was blieb ihm anderes übrig in einem Gedankensystem, in dem es notwendig war, ein Gegenstück zu den Leidenschaften zu definieren und in einer Zeit, in der über den Körper nur wenig bekannt war? Selbst die Stärksten werden von den Umständen geprägt. Ich werde ihn nicht weiter analysieren. Im Geiste gäbe es klare Differenzen, doch der Rest in mir weiß, wir sind Brüder im Leibe. Egal, was in seinen Zeilen steht. Seneca war ein Leibhaftiger, ein Getriebener, der die stumpfe Welt und sich selbst überwinden wollte. Auch könnte auch ich, wie Nietzsche, sagen, dass die wahre Vernunft im Körper liegt. Leib bin ich und Seele, so redet das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? Der Leib ist eine große Vernunft, eine Vielheit mit einem Sinne, ein Krieg und ein Frieden, eine Herde und ein Hirt. Werkzeug deines Leibes ist auch deine kleine Vernunft, mein Bruder, die du Geist nennst, ein kleines Werk und Spielzeug deiner großen Vernunft. Ich, sagst du und bist stolz auf dies Wort. Aber das Größere ist, woran du nicht glauben willst. Dein Leib und seine große Vernunft. Die sagt nicht ich, aber tut ich. Was der Sinn fühlt, was der Geist erkennt, das hat niemals in sich sein Ende. Aber Sinn und Geist möchten dich überreden, sie seien aller Dinge Ende. So eitel sind sie. Werk und Spielzeuge sind Sinn und Geist. Hinter ihnen liegt noch das Selbst. Das Selbst sucht auch mit den Augen der Sinne, es horcht auch mit den Ohren des Geistes. Immer horcht das Selbst und sucht, es vergleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ichs Beherrscher. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser, der heißt Selbst. In deinem Leibe wohnt er, dein Leib ist er. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe als in deiner besten Weisheit. Hier, in unserem Leib, liegt unsere wahre Vernunft, unsere tiefere Intelligenz, die der nichtlinearen Logik fähig ist, gegen die die Lineare des Bewusstseins, die eines billigen Rechenschiebers ist. So könnte auch ich argumentieren und hätte Seneca gewusst, was wir wissen, hätte er es vielleicht auch getan. Aber das ist Wortzauberei, ein Spiel mit den Begriffen.
Dennoch ein sehr schönes und somit wahres, zumindest wahrer als die Vernunft des Geistes als höchste Instanz anzusehen. Allenfalls hoch ist ihre Position, doch nicht ihre Macht. Sie ist ein Zwerg auf den Schultern eines Riesen.
Sie wird immer ein offenes Ohr finden, doch über die Richtung entscheidet sie kaum. Da kann sie dem Riesen noch so sehr ins Köpfchen reden. Solange sie nicht lernt, sich zu verkörpern und den Körper zu begeistern, wird sie schwach und wirkungslos bleiben, verdammt zu denken, ohne zu lenken. In dieser kümmerlichen Position bleibt ihr nichts übrig, als sich selbst und anderen Vernunftmenschen nachträglich die vom Riesen getroffenen Entscheidungen zusammen zu rationalisieren, um sie vernünftig erscheinen zu lassen. Und das geht bei allem. Rein rational kann man alles begründen, vom Krieg über den Frieden bis hin zu Massenmord, Raub und Zuckerwatte. Gründe lassen sich immer vorschieben. Doch Gründe sind meist nur verkleidete Werte, Prinzipien und Lüste, mehr oder minder kultivierte Triebe. Nach diesen entscheiden wir uns und die sind nie vernünftig, denn sie stehen außerhalb der Vernunft. Sie erwachsen weit tiefer und gebrauchen die Vernunft allenfalls, um ihre Ziele zu erreichen. Ein Ziel ist sicherlich, vernünftig zu erscheinen, weil viele Menschen der Vernunft hörig sind. So nutzen die Triebe die Vernunft und kleiden sich in ihr Gewand, um so mehr Verständnis und Unterstützung für ihre Verwirklichung zu erhalten. Welch Geniestreich der Kraft in unserem Leib! Wie illusionär zu glauben, die Vernunft könne sich umkehren und den Trieb beeinflussen, der sie füttert und beherrscht, als ob ein Taschenrechner den ihn gebrauchenden Menschen beeinflussen könnte. Wer sich anderen nähern will, sollte hinter ihre Gründe sehen. Ich höre Menschen kaum noch auf der Vernunftebene zu. Ich betrachte, wie sie leben und handeln, wie kultiviert ihre Triebe sind, wo sie Probleme haben und schaue, wo ich mit ihnen zusammenkommen, ihnen etwas entgegnen oder sie fördern kann. Was sie mir zusammen rationalisieren, interessiert weniger. Es zeigt nicht, warum sie so handeln und leben, wie sie es tun, sondern nur, wie intelligent sie sind, wie sehr sie dazu fähig sind, sich Erklärungen und vernünftige Gründe dafür auszudenken, besonders für ihre Schwächen und unkultivierten Triebe. Intelligenz wird bei uns hoch geschätzt. Sie ist auch ein tolles Werkzeug, doch im zwischenmenschlichen Bereich und im Leben an sich ist sie weniger mächtig. Erst recht nicht entscheidet sie darüber, wie menschlich, lebendig oder sympathisch jemand ist. Oft sehen wir besonders intelligente Menschen, die zwischenmenschlich und lebenstechnisch arge Probleme haben. Wer könnte da denken, dass noch mehr Intelligenz die Lösung zu diesen Problemen ist? Die Lösung liegt tiefer, dort, wo Wirksamkeit erwächst. Sind doch die größten Überwindungen und eindrucksvollsten Taten nicht alle unvernünftig, grenzüberschreitend und erst dadurch anziehend für andere sowie entscheidend für das Leben?
Sind sie nicht allesamt Entscheidungen der großen Vernunft, der sexuellen Triebkraft? Es sind diese Entscheidungen und Taten, die imponieren, wenn sie gelingen, und alle fassungslos dastehen lassen, wenn sie daneben gehen. Dann kommen die üblich grauen Fragen wie:
Was hast du dir dabei gedacht? Wie kannst du nur so unvernünftig sein? Oder: Wie können sie mir das erklären? Da prallen Welten aufeinander. Risse, ja Schluchten tun sich auf, inmitten der Menschen, denn hier gibt es keine vernünftige Antwort. Ein Tor, wer danach sucht. Auf der Ebene der Vernunft erscheint alle Unvernunft verrückt und wahnsinnig. Viele stürzen in diesen Abgrund, weil ihr Sprung nicht groß genug ist. Nicht, weil sie zu wenig, sondern weil sie noch zu viel gedacht haben.
Der Mensch muss wahrlich weit springen, ja ein Pfeil sein, um den Abgrund in sich selbst und die Bodenständigkeit der Vernunft zu überwinden. So gelangen wir über Nietzsche wieder zu Seneca. Nun wird bewusster, wie sehr er den Weg zur Größe in der Überwindung bzw. der Erhöhung der Vernunft sah. Führen Sie sich das immer wieder vor Augen. Nur der stark erregte Geist vermag etwas überragend Großes auszusprechen. Blickt er verächtlich herab auf das Gewöhnliche und Alltägliche und erhebt er sich in begeistertem Aufschwung zu größerer Höhe, dann erst künden seine Lippen Größeres als ein sterblicher Mund. Nichts Erhabenes und auf der Höhe Thronendes kann er erreichen, solange er bei sich selbst ist. Losreißen muss er sich von der nüchternen Gewohnheit, sich aufschwingen und in die Zügel knirschen, den Lenker, die Vernunft mit sich fortreißen und ihn dahin bringen, wohin er auf eigene Faust sich nie getraut hätte zu gelangen. Jeder gewöhnliche Mensch hat die Macht zu Außergewöhnlichem, wenn er außer sich gerät. Der Unterschied zwischen dem, was wir tun, und dem, wozu wir fähig sind, reicht aus, um all unsere Probleme zu lösen und ein außergewöhnliches Leben zu führen. In noch viel höherem Grad, als es je ein Mensch erdacht oder verwirklicht hat. Unser Potenzial, ein Meer, was wir daraus schöpfen, Tropfen. Wir sind der Abschaum am Ufer, der sich mit Treibgut abspeisen lässt, für Oberflächliches empfänglich ist und weder Höhe noch Tiefe kennt, da er sich nicht hinauswagt. Alles, was wir machen, sollten wir auch mit vollem Einsatz machen, mit voller Aufmerksamkeit und Hingabe, mit Körper, Geist und Kraft. Nur dann wird es uns erfüllen und zu einer sinnstiftenden Tätigkeit mit bombastischen Ergebnissen. Alles, was es nicht wert ist, richtig gemacht zu werden, ist es nicht wert, überhaupt gemacht zu werden. Hier gibt es Klärungsbedarf. Wir Menschen neigen dazu, wichtige Dinge aufzuschieben oder nebenher zu machen und für Nebensächliches unsere Ressourcen zu verschwenden. Das bessert unser Leben kaum, egal, wie vernünftig wir dabei vorgehen.